Der Titel der Veranstaltung, so wie angekündigt ist, ist auf den ersten Blick vielleicht etwas undurchschaubar. Es geht um den Begriff der Wahrheit in der abendländischen Philosophie und über den Zusammenhang zur Eristik. Und genau genommen berührt das aber nur einige der Gebiete, die ich gestreift habe in einigen Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die mehr und mehr ein Gedankengebäude sich mir erschlossen haben, das ich relativ interessant fand, wo sich dann feststellte, dass Leute sich seit 2500 Jahren damit beschäftigen. Und los ging das eigentlich alles, dass ich mir mal die Beweise von Gödel und Turing näher angeguckt hat, sind eigentlich jedem im Begriff. Jeder kennt die Turing-Maschine, die wenigsten Leute haben je den Beweis verstanden oder auch nur verstanden, was der Mann damit beweisen wollte. Also die Erfindung von Zustandsmaschinen war eher nur ein Nebenprodukt seines eigentlichen Beweises, und der Beweis geht wie gesagt, um das berühmte Halteproblem, wo es darum geht, kann man entscheiden, ob ein Algorithmus jemals anhalten wird oder nicht. Das Interessante ist, dass er zur Lösung dieser Frage einen Trick angewandt hat, der sehr, sehr alt ist. Und zwar ist die älteste überlieferte Form die Antimonie von Epimenides. Antimonie ist griechisch und heißt irgendwie selbstbezüglicher Widerspruch. Epimenides war ein Kreter, und Epimenides soll gesagt haben, alle Kreter lügen. Und Problem kennt jeder, wenn er selber Kreter ist und er sagt, alle Kreter lügen, und er ist ein Lügner, dann ist die Aussage falsch, also sind nicht alle Kreter Lügner, also könnte seine Aussage doch wieder wahr sein, und so weiter und so fort. Die Natur des Problems lässt sich relativ leicht, ich sag mal in Anführungszeichen, wegreden, indem man sich das anguckt und sagt, naja, das ist ein selbstbezüglicher Satz, und ein selbstbezüglicher Satz ist in einer Metasprache geschrieben, und deswegen ist das ein Satz, wo sich ein Objekt der Sprache in einem Objekt der Metasprache beschrieben wird, und das lassen wir in unserer Typtheorie nicht zu und schließen das aus und haben uns ganz elegant rausgewunden. Und das Problem ist natürlich, dass es so nicht funktioniert. Man kann nicht irgendwie eine Definition auf die andere auftürmen und damit das Problem lösen, weil es einfach unendlich viele werden, sondern also es ist rein intuitiv schon mal beim ersten drüber nachdenken, es treten solche rekursiven Probleme auf, die kann man entweder leugnen oder man kann halt etwas dazu definieren, um dem Problem Herr zu werden. Und Aristoteles übrigens war der Meinung, dass diese Antimonie des Epimenides oder auch kurz das Kreta-Paradoxon genannt, ein fieser Trick der Eristiker sei, um von der Wahrheitsfindung abzuhalten. Die Vorstellung, die vor allen Dingen Aristoteles in der klassischen Philosophie aufgebaut hat, war, dass es so etwas wie logisches Denken gibt und dass es Sachen gibt, die sind Ursachen, und es gibt Sachen, die sind Wirkungen, und die Wirkungen folgen logisch aus den Ursachen, und damit ließe sich die Welt erklären, wenn man nur alle Ursachen kennen würde. Im Prinzip das philosophische Grundmodell, das sich auch durch die Wissenschaftsphilosophie und die gesamte westliche Philosophie bis hin zur Aufklärung zieht. So, wir müssen das alles nur mal messen und dann können wir die Zukunft schon vorhersagen. Aristoteles, wie gesagt, hat das erfunden, und er hat kein Lösungsmodell angeboten, sondern einfach nur gesagt, ja, wer sowas sagt, der ist ein böser Eristiker. Und interessant ist natürlich der Zusammenhang zum Chaos Computer Club, weil Eris die Göttin des Chaos und der Zwietracht war. Und fand ich die erste bemerkenswerte Koinzidenz. Dann geschah lange Jahre mit diesem Problem nichts. Es gab eine Erwähnung in der Bibel, da schrieb Paulus im Brief an die Titer, war das, glaube ich, einer ihrer Weisen sagt, alle Kreter seien Lügner, Verleumder, Mörder und so weiter und so fort. Und er fügt dann noch einen zweiten Satz hinzu und sagt, der das gesagt hat, hat recht. Und was ziemlich interessant ist, weil er geht von einem selbstbezüglichen Widerspruch aus. Also ein Satz in einer natürlichen Sprache, der auf einem Blatt Papier steht und wo man nicht wegdiskutieren kann, dass da ein Satz steht, der aber trotzdem keinerlei Wahrheitsgehalt hat. Und was natürlich besonders pikant ist im Zusammenhang mit Büchern, an die man glauben soll, also ein gedruckter Glaube, wo jedes Wort wahr sein soll, und dann sind von den Autoren da absichtlich Stellen eingebaut, die in dem Fall einen Widerspruch herbeiführen. Das heißt, ein ganz zentrales Element bei dieser Theorie ist, dass diese Widersprüche, die da drin stecken, einen dazu zwingen, nachzudenken. Das heißt, man kann nicht länger anhand von vorhergefertigten Regeln auf die Situation reagieren, sondern muss selber darüber nachdenken, welche neue Regel man hinzufügen muss. Dann 1500 Jahre wenig. Dann kamen irgendwann die Mathematiker. Die Mathematik hatte sich als Zweigwissenschaft der Philosophie entwickelt, insbesondere die Logik, die Aussagenlogik. Und was die Philosophen betreiben, ist halt Logik basierend auf Sprache. Und alle Kriterien ist eine sogenannte semantische Antinomie, das heißt ein Widerspruch, der mit Mitteln der Semantik herbeigeführt wird. Aber ein ähnlicher selbstbezüglicher Widerspruch lässt sich genauso in mathematischen Systemen, also in formaler Logik, formalen Aussagensystemen herbeiführen. Der erste, der da auf die Schnauze gefallen ist, war Cantor. Cantor ist der Begründer der Mengenlehre, der sich überlegt hat, na, was ist denn Mathematik? Also eigentlich Mathematik, so die Idealvorstellung, ist etwas, das unabhängig vom Kosmos existiert, die höhere Wahrheit, die man nur analysieren müsste. Und deswegen das mit den vielen Axiomen sei störend, und mal gucken, wie viele von den Axiomen man loswerden kann. Und hat sich eine Mengenlehre definiert, die auf sehr, sehr einfachen Regeln basiert. Also Mengen sind halt Sammlungen von Dingen. Das ist so der einzige Punkt, wo es ein bisschen schwammig ist. Das ist nämlich schon ein Axiom. Und man kann ein Element aus der Menge rausnehmen oder eine alternative Konstruktion. Es gibt die leere Menge, und man kann eine Menge erzeugen, indem man die leere Menge nimmt und eine andere Menge reintut. Und indem man das selber auf sich anwendet, kann man die natürlichen Zahlen entwickeln. Wenn man die auf sich anwendet, dann die Zahlen höherer Ordnung. Und da ist er auf einen Widerspruch gestoßen, was den Begriff des Unendlich betraf. Und zwar war es schon bekannt, dass es unendlich viele natürliche Zahlen gab. Und er ist mit Hilfe seiner Mengenlehre drauf gekommen, na, ich generiere mal die 0 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4. Und dann, weil ich da ja so ein Ding habe, was ich beschreiben kann, kann ich dem mal einen Namen geben. Nenne ich das mal Aleph 0. Und dann hat er zur Bildung von Mengen eine Operation definiert, das Kreuzprodukt. Das ist die Menge aller Elemente, die entsteht, wenn man jedes Element aus der ersten Menge mit jedem Element aus der zweiten Menge kombiniert. Also so 1 plus 1, 1 plus 2, 2 plus 1 und so weiter und so fort. Und hat dann gezeigt, dass wenn man die Potenzmenge der unendlichen Menge nimmt, dass das dann nicht gleich zu sich selbst ist. Und hat halt festgestellt, unendlich ist gleich unendlich, und das kam ihm merkwürdig vor. Und hat sich dann im Prinzip mit einer ähnlichen Theorie gerettet, wie auch schon damals Leute, die gesagt haben, naja, das ist Metasprache, wenn man über Sprache redet, indem er gesagt hat, naja, es gibt halt unendlich, und es gibt unendlich, unendlich und unendlich, unendlich, unendlich. Und hat angefangen, die Unendliche durchzunummerieren, Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 und so weiter und so fort. Und auch hier wieder, also übrigens, nachdem er lange über dieses Problem nachgedacht hatte, also es ist ihm nicht leicht gefallen, darauf zu kommen, dass es mehrere Unendliche geben könnte, weil es ist nicht intuitiv. Das ist, wir haben ein logisches Denkmodell gehabt, oder er hat ein logisches Denkmodell gehabt in dem Moment, wo unendlich halt nur als ein Konzept vorkam, und ist auf einen Widerspruch gestoßen, und er hat so lange an dem Widerspruch rumgebastelt, bis er halt in der Lage war, dieses auftretende Phänomen, was er offensichtlich mit seinem Modell beobachtet hat, zu erklären. Und hat das dann die Kardinalzahlen genannt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann auch schwerwiegende Bestrebungen, die Mathematik komplett niederzuschreiben. Wie gesagt, man glaubte dran, das ist ein abstraktes Ding, unabhängig vom Universum. 1 plus 1 ist gleich 2, weil das ist halt so, das ist offensichtlich, können wir tagtäglich beobachten. Und die Principia Mathematica sollte geschrieben werden, und Leute, die daran beteiligt waren, waren Leute wie Russell und Hilbert, die dann auch verschiedene Paradoxa analysiert haben. Es gibt also zum Beispiel ganz ähnliches Paradoxon, wenn man sagt, die kleinste Zahl, die man nicht mit einer, mit weniger als einer Million Worten darstellen kann. Und aber da man gerade diesen Satz gesagt hat, hat man diese Zahl ja benannt und man könnte sie theoretisch alle durchnummerieren und so weiter und so fort. Und auch hier kann man sich wieder mit Axiomen rausretten. Und bis dahin haben die Philosophen das auch alles brav nachvollzogen und haben für sich ähnliche Erklärungsschemata in ihren Paradoxien, nämlich den semantischen Antinomien, gesucht. Und das ging halt ganz gut. Dann sagt man irgendwie, es gibt Sätze, die sind wahr und es gibt Sätze, die sind falsch und Sätze, die sind bedeutungslos. Und aber auch das kann man knacken, indem man Aussagen macht über Sätze, die wahr, falsch und bedeutungslos sind. Und im Prinzip, die Philosophie erhebt ja den Anspruch, mit Mitteln der Logik Wahrheiten zu ermitteln. Aus a priori Wahrheiten, also sozusagen Wahrheiten, die gegeben sind, a posteriori Wahrheiten zu machen, also durch einen rationalen Denkprozess zu neuen Schlüssen zu kommen. Und der vollständige Zusammenbruch mehr oder weniger für die Idee, eine abgeschlossene Mathematik zu schaffen, die kam dann mit Gödel. Gödel hat eine sehr interessante Sache getan. Der hat den 2500 Jahre alten Satz genommen, dieser Satz ist falsch, und hat ihn mit Mitteln der ganz normalen Arithmetik ausgedrückt, so plus minus mal durch. Und der Beweis folgt im Buch, er ist unheimlich schwer verständlich, er basiert im Wesentlichen darauf, dass er anfängt, alle möglichen Sätze durchzunummerieren und dann mit diesen Nummern zu rechnen, um Aussagen zu kriegen, die sich aufeinander beziehen. Und das ist alles ganz furchtbar und ganz unlesbar, aber er hat nachgewiesen, dass mathematische Systeme entweder unvollständig oder widersprüchlich sind. Das heißt, in jedem mathematischen Aussagensystem gibt es Aussagen, entweder Aussagen, die man nicht entscheiden kann, wo man nicht weiß, sind sie wahr oder falsch, oder aber wo man einen Widerspruch herbeiführen kann. Und das hat natürlich den Traum davon, eine abgeschlossene Principia Mathematica zu schreiben, vollständig zunichte gemacht. Und die moderne Ansicht der Mathematik ist eigentlich eher so eine Art experimentelle Wissenschaft. Das heißt, wir haben da Formeln, wir rechnen damit rum und wir gucken, welche Phänomene des Universums um uns wir damit beschreiben können. Also ganz 1 + 1 + 2 ist ein schönes Beispiel, weil allein das Konzept, dass es zwei Objekte gibt, die abstrakt dasselbe sind, setzt abstraktes Denken voraus. Also 1 + 1 = 2 ist nicht irgendein ganz grundlegendes Naturgesetz, sondern bereits eine Funktion eines Systems eines sehr, sehr hohen Komplexitätsgrades, nämlich unseres Bewusstseins. Mathematik hat sich jetzt also darauf verlegt, festzustellen, es gibt einfach unendlich viele Axiomensysteme und keins davon wird endgültig in der Lage sein, alles zu erklären, und wir gucken mal, was wir mit dem haben anfangen können. In der Philosophie wehrt man sich noch ein bisschen, diesen Schritt nachzuvollziehen. Der aktuelle Vertreter der in Anführungszeichen Wahrheitstheorie ist Tarski. Und Tarski macht im Prinzip genau dasselbe wie Aristoteles, der tut das alles als dummes Gequatsche von Eristikern ab und sagt, ja, wir haben Widersprüche in formalen Systemen, deswegen lassen wir keine formalen Systeme zu, die selbstbezügliche Aussagen zulassen, und die Widersprüche in der natürlichen Sprache erklären sich aus der Mehrdeutigkeit der Sprache. Hat natürlich überhaupt nichts gelöst. Wie jeder weiß, ist der GCC in C geschrieben und ist deswegen selbstbezüglich. Also selbstbezügliche formale Sprachen haben einfach einen praktischen Nutzen und der heißt Computer. Und deswegen finde ich das als Wahrheitsbegriff ein bisschen schwach. Zumal auch die moderne mathematische Forschung von der Philosophie noch nicht vollständig nachvollzogen wurde. Der nächste interessante Durchbruch nach Gödel war Turing. Turing hat halt sich angeguckt, was ist entscheidbar. Also es kann ja sein, dass es Aussagen gibt in einem System, wo wir nicht wissen können, ob sie wahr oder falsch sind. Die Frage ist, können wir wissen, dass wir nicht wissen, dass sie wahr oder falsch sind? Und die Frage hat Turing auch mit einem Nein beantwortet. Ganz einfach, das ist äquivalent zu dem Halteproblem. Man kann nicht vorhersagen, ob die formale Analyse eines Systems irgendwann mit dem Ergebnis wahr oder falsch abbricht oder nicht. Also wenn man Beweise macht in einem Axiomsystem, hat man bestimmte Regeln, die man in bestimmten Reihenfolgen anwenden kann. Und das ist im Prinzip Äquivalenz zu einem Computer. Auch das ist eine Erfindung von Turing, ja sozusagen für die Mathematik ein formales System der Berechenbarkeit aufgestellt. Und konnte dann damit Fragen über, was kann die Mathematik tun mit formalen Mitteln und was nicht, relativ gut beantworten. Auch der Turing-Beweis ist relativ schwer zu lesen. Es gab halt keine Computer und es gab auch keine mathematische Theorie dazu. Das heißt, er musste sich die Turing-Maschine erfinden und er musste sich sowas wie einen rudimentären Assembler dazu erfinden. Also wenn man das erstmal verstanden hat, was da steht, ist es viel näher an Assembler-Programmierung dran, als man denkt, wenn man das erstmal auf dieses Paper drauf guckt. Nichtsdestotrotz ist es auch relativ schwere Kost. Und ganz interessant ist auch wieder, wie Turing den Beweis geführt hat. Und zwar ist wieder die Selbstbezüglichkeit die entscheidende Komponente. Er postuliert die Existenz einer Software, die das Halteproblem löst und wendet dann diese Software auf sich selbst an und beweist dann, dass die nicht stehen bleibt und beziehungsweise unendlich groß wird, was auch äquivalent ist. Und diese Beweise durch Widersprüchlichkeit ziehen sich auch in die moderne Forschung fort. Also der moderne Nachfolger von Gödel und Turing ist Chaitin, der sich mal nicht nur qualitativ die Entscheidbarkeit und die Vollständigkeit angeguckt hat, sondern auch quantitativ. Das heißt, er hat geguckt, wie groß ist ein formales Aussagensystem und kann man Aussagen über die Größe machen. Und hat das auch relativ elegant gelöst, indem er sich eine Turing-Maschine definiert hat, die als seine Zielplattform läuft. Dann hat er sich einen Lisp-Dialekt definiert, der auf diese Maschine compiled wird und führt dann seine Beweise einfach in Lisp aus, weil letzten Endes der mathematische Formalismus derselbe ist. Also ob man jetzt mit der sogenannten Peano-Arithmetik rechnet, also mit Plus, Minus, Mal, Durch, oder ob man sich eine Turing-Maschine baut, wie Turing das gemacht hat, oder ob man ein sogenanntes Lambda-Kalkül verwendet, eine Erfindung von Church, ist gleich. Und wenn man ein Programm ausführt, ist es dasselbe, wie einen formalen mathematischen Beweis durchzuführen. Und da konnte er sich die Größe von Programmen angucken. Er konnte sagen, ich betrachte mal nicht alle Programme, die es gibt, sondern alle Programme, die kleiner sind als n. Weil das sind ja endlich viele, das heißt, ich kann es für alle ausprobieren, das heißt, ich kann anfangen, da Zahlen zu bestimmen. Zum Beispiel könnte ich ja sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig erzeugtes Programm jemals stehen bleibt oder nicht. Und ich erzeuge mir einfach einen Grenzwert, indem ich anfange mit kleinen Programmen, also alle Programme mit einem Byte, alle Programme mit zwei Bytes und so weiter und so fort. Dadurch werden es endlich viele und ich kann die Berechnung durchführen. Und dass ich einen Timeout gebe, so lass das Programm mal eine Minute laufen, lass es mal eine Stunde laufen, lass es mal einen Tag laufen und auch davon einen Grenzwert bilde. Und er zeigt ziemlich schön, dass dieser Wert, der da rauskommt, er nennt es nicht reduzierbare mathematische Information ist. Das heißt, es gibt keinen einfacheren Weg, diese Zahl zu berechnen, als diese ganzen Versuche durchzuführen und irgendwie jede Menge Programme richtig lange laufen zu lassen. Und er hat bewiesen, dass man sich der Zahl immer weiter annähert, dass man aber nicht wissen kann, wie weit man sich der Zahl schon angenähert hat. Und er bezeichnet das, das ist für ihn halt die sozusagen pure, nicht weiter reduzierbare mathematische Information, komplexe Konstrukte, die sich aus einfachen Konstrukten ergeben. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind das sehr bemerkenswerte Resultate. Und er hat auch einen Beweis mit Selbstbezüglichkeit. Und zwar hat er ein Programm, also sich gefragt, ob es ein Programm geben kann, das einen beliebigen Lisp-Ausdruck in einen äquivalenten Lisp-Ausdruck umwandeln kann, der aber eleganter ist. Und wie wir alle wissen, sind Menschen dazu in der Lage, mit, wenn sie sich ausreichend Mühe geben, eleganten Code zu schreiben. Und er hat gesagt, wir machen die Definition von elegant mal ganz einfach. Das kleinste Programm, das äquivalent funktioniert, ist das eleganteste. Und dann postuliert er wieder die Existenz eines solchen Programmes, wendet es auf sich selbst an. Diesmal alles in Lisp, also man kann das eintippen und ausführen und bekommt dann direkt das Resultat übergeben und kann sich in seinem Lisp-Interpreter davon überzeugen, dass auch die einzelnen formalen Schritte richtig befolgt werden. also sozusagen eine Art Beweis-Verifier. Und das Ergebnis, das er dabei hat, ist, dass ein Programm, das ein anderes Programm der Größe M in seine eleganteste Form umwandeln können soll, mindestens 440 Bytes größer sein muss als M. Das heißt, sämtliche Informationen über die Eleganz kleinerer Programme muss in dem größeren Programm enthalten sein. Ein kleineres Programm kann nie ein größeres Programm in die eleganteste Form umwandeln. Und das wiederum bringt uns zu der Frage, was sind einen Menschen dazu befähigt, elegante Programme zu schreiben? Und da kommen so Begriffe wie Kunst, Intuition, Gefühl ins Spiel. Wir hatten ja festgestellt, es gibt beliebig komplexe Programme. Also Chaitin hat das gezeigt. Und also beliebig komplexe logische Systeme. Und wir als Menschen haben nur eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität für logische Systeme. So, es gibt sowas wie 7 Register, also 7 Objekte, die man sich gleichzeitig in seinem Kurzzeitgedächtnis halten kann, zwischen denen man assoziieren kann. Und was als logisches Modell einfach nicht in unseren Kopf reinpasst, das können wir auch nicht mehr durchdringen, um es wirklich zu verstehen. Und deswegen brauchen wir dazu noch einen anderen Mechanismus, der uns entscheiden lässt, was jetzt besser ist, wenn uns das logische System keine Antwort mehr liefert auf einen Umstand. Und ich denke, da steckt die Wurzel der Heuristik drin. Also immer wieder Widersprüche in formalen Systemen herbeizuführen, selbst wenn das formale System gut ist, so wie es ist, aber schon um neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Fragen zu stellen und die Menschheit voranzubringen. Also ich denke, dass diese Quelle des Wissens außerhalb der formalen Systeme in unserem Kopf auch sehr viel mit dem Phänomen Bewusstsein zu tun haben. Viele Intelligenzleistungen des Menschen sind mittlerweile wissenschaftlich relativ gut erklärt, beziehungsweise lassen sich auf Computern programmieren. Schach spielen können Computer heutzutage besser als Menschen. Gesichter erkennen können sie auch ziemlich gut. Also ich bin schlechter als so mancher Computer, darin mir Gesichter zu merken. Und so weiter und so fort. Aber je höher die Gehirnfunktion ist, um die es geht, desto weniger wissen wir darüber. Und das Bewusstsein entzieht sich vollständig unserer Analyse. Ein Grund dafür könnte sein, dass das Bewusstsein einfach ein so komplexes Phänomen ist, dass wir es gar nicht in Regeln zerlegen können, die wir mit unserem Bewusstsein noch verarbeiten können, weil dazu einfach unser Bewusstsein ein Stückchen größer sein müsste als das Bewusstsein, was wir versuchen da reinzukriegen, um es zu verstehen. Und ich denke, der Erkenntnisprozess darüber, wie das Gehirn funktioniert wie Bewusstsein funktioniert, bringt einen ein bisschen in die Richtung. Aber es erfordert auf jeden Fall, dass man nicht nur versucht, von außen an das Gehirn heranzugehen, das heißt, irgendwie von außen EEG dran zu kleben oder Positronen-Emissionstomographen und gucken, wo Aktivität ist, sondern auch sozusagen den breitbandigen Zugang von innen zu benutzen, der uns auch unter anderem einen nicht logischen, gesamtheitlichen Zugriff zu diesem Bewusstsein gibt, was keiner leugnen kann, dass etwas existiert. Und letzten Endes läuft diese gesamte Diskussion auf einen ziemlich grundlegenden Streit zwischen Materialisten, Reduktionisten auf der einen Seite und wie soll man die andere Seite nennen, die Spiritualisten, ich weiß es nicht, Mystiker, Gläubige, solche Leute hinaus, ob es denn überhaupt so etwas wie einen freien Willen gibt. Denn wenn nämlich alles a priori vorherbestimmt ist und wenn es logische Systeme gibt, die alles bis zum letzten Ende erklären, wo ist dann der Platz für den freien Willen? Und auf der anderen Seite steht einfach die Erkenntnis, dass man den freien Willen nicht von außen erklären kann, sondern dass es etwas ist, was wir von innen sehen und von innen akzeptieren müssen und was trotzdem existiert, obwohl wir kein logisches Modell dafür machen können. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gibt's noch Fragen? hier vorne erstmal.
Du hast mal vor circa 2 Jahren im Newsletter eine Sache gesagt. geschrieben, die mich recht interessiert hat, die genau zu diesem Thema passt, Software auf sich selbst zurückzuführen.
Dankeschön. Software auf sich selbst zurückzuführen, schriebst du, ergibt, vorausgesetzt, dass bei diesem Prozess ein Fehler unterläuft, eine ganz spezielle Klasse von Fehlern, die sich nirgendwo anders abbilden lässt. Das hätte ich ganz gern in diesem Zusammenhang nochmal erläutert.
Also das ist, das bezieht sich genau auf den Erkenntnisgewinn aus dem Versagen formaler Modelle. Das ist also in dem Moment, wo ich etwas sehe, was ich mit dem formalen System nicht erklären kann, ist es etwas, wo ich möglicherweise eine neue Regel hinzufügen muss, um das System am Leben zu erhalten. Oder wenn das System dadurch zu komplex wird, vielleicht nach einem neuen Modell zu suchen. Oder aber, wenn ich mir kein neues Modell machen kann, mit intuitiven Mitteln versuchen, das Problem zu lösen.
Ja, was ist Heuristik?
Heuristik ist der Begriff, den Aristoteles geprägt hat für Leute, die sich um das Streitens willen streiten und nicht um eine neue Wahrheit herbeizuführen. Und solche Leute nennt man heutzutage, glaube ich, Trolls im Usenet. Aber die Idee ist klar, er hat das abgelehnt, weil er der Meinung war, es brächte nichts. Aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass genau dadurch ein Erkenntnisgewinn stattfindet, was die Modelle betrifft, die man verwendet. Also die grundlegende Einsicht, dass die Welt zwar schon nach Modellen und logisch funktioniert und dass es auch Verschwörungen gibt, aber dass man gar nicht glauben soll, dass man das alles begreifen kann, dass die Modelle, die man sich davon macht, unter Umständen falsch sind und dass man ja nicht zu lange an demselben Modell festhalten soll, wenn es einem im Weg ist. Und auch wie man mit solchen Situationen, in denen Modelle versagen, umgehen kann. Und ganz bemerkenswert ist ja, dass es in Hackerkreisen einige vielgelesene Bücher gibt. So, ich denke da zum Beispiel an Hitchhiker's Guide to the Galaxy oder auch das Buch 23, die auf ganz ähnlichen Grundmustern beruhen, nämlich die Welt, so wie sie für den Hauptcharakter existiert, in ihren Grundfesten zu erschüttern. So bei Douglas Adams wird die Welt weggesprengt und da muss jetzt einer per Anhalter durch die Galaxis, und weil die Erde gibt's nicht mehr, das heißt, alles ist anders. Und bei 23 sind das eher nicht so trocken britisch lustig, sondern eher so der durchgeknallte LSD-Hippie-Stil, die Weltverschwörungen, die überall sind, die teilweise auf sichtbaren, offensichtlichen Verschwörungsvorgängen beruhen, die natürlich aber trotzdem nie aufgeklärt werden können, und mit viel selbst erfundenem Zeug dazu. Und da taucht auch eine Gruppe von Leuten auf, die sich als die Anhänger einer Göttin namens Eris beziehen. Das wiederum hat der Autor geklaut aus einem kleinen Büchlein, Principia Discordia, das auch mehrere San Francisco Hippies in den 60ern mal geschrieben haben, und das im Wesentlichen auch auf einer verklausulierten Formulierung des Paradoxons beruht. Nämlich steht da wortwörtlich drin, glaube nicht, was in diesem Buch steht. Mehr oder weniger eine Religion, die sich selbst nicht ernst nimmt, die sich selbst ins Lächerliche zieht und die von vornherein zentrale religiöse Strukturen verhindert, weil man kann an dieses Ding einfach nicht glauben, es geht nicht, weil in dem Moment, wo man es tut, verstrickt man sich in Widersprüche, die dazu führen, dass man nicht mehr dran glaubt. Und was auf jeden Fall auch eine sehr gute Übung ist, im Nachvollziehen darin, solche Widersprüche zu erkennen. Und also interessant ist da dieser Zusammenhang zu den Heuristikern, die schon vor 2500 Jahren da waren. Das fand ich doch sehr bemerkenswert. Sicherlich haben das die Leute aus San Francisco auch bloß bei Aristoteles geklaut, aber immerhin haben sie Aristoteles gelesen, bevor sie eine Scherzreligion gegründet haben. Das muss man mal zugestehen.
Ja, wir bewegen uns hier irgendwie meistens in relativ deterministischen Welten. Also so Einstein-mäßig, Gott würfelt nicht. Inwieweit glaubst du, spielt es damit rein, wenn man jetzt meinetwegen in die Quantentheorie schaut, wo plötzlich nur noch mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet wird? Vielleicht passiert dies, vielleicht passiert das, aber eine richtige Deterministik lässt sich da nicht mehr aufbauen. sprengt das nicht automatisch einige dieser mathematischen Systeme?
Also Gott würfelt nicht war Einsteins Antwort auf eine Erklärung der Quantentheorie. Er hat die Quantentheorie selber nie in Frage gestellt, er hat bloß die Interpretation davon in Frage gestellt, nämlich dieses, es gibt so etwas wie Zufall. Wobei die Ergebnisse von Chaitin eher darauf hindeuten, dass es doch so etwas wie Zufall gibt. Das ist also er bezieht das darauf, dass mathematische Aussagen zufällig wahr oder falsch sein können, dass da kein höherer Grund, der auf ein einfaches Prinzip zurückgeht, dahinter stehen muss, sondern genau wie eine Zahl halt zufällig eine Primzahl ist oder nicht und da keine weitere sinnvolle Struktur dahinter steht, gibt es sogar in der Mathematik so etwas wie Zufall. Und es gibt auch eine sehr interessante Konstruktion von zwei australischen Physikern, die ein grundlegendes Problem an derzeitigen Physikmodell festgestellt haben. Das geht nämlich auf Newton zurück. Und er benutzt ein sogenanntes parametrisches Weltbild. Kennt jeder V gleich S durch T, beschreibt eine Bewegung entlang eines Weges. Das Problem ist, dass so Informationen wie T ist die Zeit und die Zeit fließt und es gibt sowas wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nicht aus dem Modell hervorgehen, sondern Meta-Annahmen sind, die im Kopf des Betrachters sind. Das heißt, die auch völlig ungeeignet sind, überhaupt die Welt komplett zu erklären, weil sie nur wieder die Welt unter Einbeziehung unseres Bewusstseins erklären, was wir auch nicht erklären können. Sind deshalb hingegangen, haben sich angeguckt, was gibt es in dem Universum, jede Menge und es wird immer mehr und da könnten wir ein Universum drauf aufbauen, Zufall. Sind also zurückgegangen, was gab es neben Newton noch? Da gab es diesen Leibniz. Und Leibniz hat mit einem philosophischen Konzept namens Monaden hantiert, wo er meint, das ist so ein Zahlenwert, sagen wir mal zwischen 0 und 1, der eine Beziehung zwischen zwei Dingen repräsentiert. Aber was diese Dinge sind oder was diese Beziehung darstellt, das sage ich nicht. Und haben also eine große Matrix genommen, haben da solche Monaden reingefüllt und haben die Matrix transformiert und dann mit sich selber multipliziert und dabei so ein kleines bisschen Zufall reinaddiert. Das heißt, sie hatten einen iterativen Prozess mit zusätzlich Zufall drin und haben festgestellt, dass da sehr interessante Phänomene auftreten. Also einmal dadurch, dass es den Zufall gibt, gibt es keine wirklichen Werte, die immer gleich bleiben. So am Anfang wabert das alles ein bisschen rum, dann ergeben sich plötzlich Peaks, die also Verbindungen zwischen zwei imaginären Dingen darstellen. Und die verschwinden dann auch wieder. Dann tauchen sie da auf. Und wenn man es lange genug macht, entstehen plötzlich größere Strukturen, die selbsterhaltend sind. Also dadurch, dass die Matrix mit sich selbst multipliziert wird, das kann man als so eine Art Zustandsmaschine interpretieren, wo die Zustandstabelle auch schreibbar ist. Das heißt, Programm und Daten sind eins und sind alles, was es in diesem Universum gibt. Und diese Strukturen bleiben nicht in ihren Bestandteilen erhalten, sind aber strukturerhalten. Das heißt, da verschwindet mal einer, taucht wieder auf, der andere verschwindet, taucht wieder auf, aber das gesamte Gebilde bleibt von der Struktur her erhalten, kann auch wachsen, kann sich umformen. Es können beliebig komplexe Strukturen dabei entstehen. Also interessante Dinge getan. Da haben sie gesagt, wir repräsentieren unsere Objekte mal als Punkte, die Monaden als Kraft zwischen den Punkten und dann gucken wir, in wie viele Dimensionen sich das in Energie optimalsten auffaltet. Und dann haben sie herausgefunden, eine Dimension, total scheiße, zwei Dimensionen, naja, drei Dimensionen geht verstammt gut, vier Dimensionen, und so weiter und so fort. Also sie haben gezeigt, dass drei Raumdimensionen für diese Strukturen, die dabei entstehen, energieoptimal sind. Es sind nicht genau drei. Und an der Stelle verlässt es das Wissenschaftliche und begibt sich ins Spekulative. Sie sagen, naja, damit könnte man ja die nicht lokalen Effekte der Quantenmechanik erklären. Und haben also sozusagen angefangen, ein Weltbild zu schaffen, das aus dem Zufall entsteht. Dadurch, dass es ein iterativer Prozess ist, gibt es auch so etwas wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es gibt beliebig komplexe Phänomene und genauso beobachten wir in der Welt beliebig komplexe Phänomene. Und naja, wer weiß, vielleicht bringt das ja neue Einsichten in das Universum.
Hallo? Meinst du, das ist nicht die Möglichkeit, was man jetzt mal diese Gedankenart, eine Art und Weise des, der Wahrheitvorstellung, eine Gedanken einer bestimmten Kultur, zum Beispiel das von vornherein ist, von Anfang ist eine Geschichte der Wahrheit von Aristoteles bis jetzt ist eine einzige Geschichte. Das heißt, diese Vorstellung zwischen einem, der eine Recht hat und andere nicht Recht. Mhm. Und diese ist das, es gibt eine Möglichkeit, das zu stellen. Meinst du, das wäre nicht eine einfache Vorstellung der bestimmten Kultur? Der andere Kulturen, zum Beispiel, ich denke mir an andere Kulturen, wo diese Vorstellung nicht existiert, sondern andere.
Das ist, ja, wie gesagt, das ist vornehmlich ein Phänomen der westlichen Zivilisation und zieht sich im Prinzip durch die griechischen, römischen Philosophen, durch die Aufklärung. Also der Rationalismus hat halt besonders durch die Aufklärung einen Aufschwung gewonnen. Und ich denke, vieles von den Prozessen, die wir jetzt sehen, sind sozusagen die Ergebnisse davon, dass die rationale Seite, nämlich der Glauben daran, man könnte entscheiden, was wahr oder falsch ist, die Überhand gewonnen hat, gegenüber denen, dass es Fragen gibt, die jedes Individuum letzten Endes nur für sich selbst entscheiden kann und wo es kein wahr oder falsch gibt.
Noch habe ich eine zweite Frage. Es geht um diese... Was ich habe den Eindruck, dass hier mal gesprochen wird, dass eigentlich nichts Wahres gibt. Dass keine, alles ist falsch und alles, was wir sehen, es ist einfach.
Also es gibt es gibt einen Satz des britischen Mathematikers und Okkultisten Aleister Crowley, der gesagt hat: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich glaube, von denen wurde das nur kolportiert.
Ja, ja, aber es ist, weil wenn zum Beispiel, wenn ich sehe, dass es passieren Geschehen und diese Geschehen werden sie von bestimmten Personen, bestimmten Perspektiven begriffen. Und ich sage, eine Perspektive für mich, weil nicht passt in meine Gedanken, ist falsch und die andere ist richtig. Das ist eine Vorstellung, was eine Wahrheit ist. Das heißt, das eine muss Recht haben und andere nicht. Das bedeutet, dass es gibt nur eine einzige Wahrheit, das ist die Vorstellung von Aristoteles. Es gibt es nicht eine Zweifel, das zu sagen, es gibt mehrere Wahrheiten und alles könnte eine zusammentun. Und es gibt keine vollkommene Wahrheit. Das ist, gibt schon geschrieben davon.
Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Bin ich vollständig mit einverstanden.
Okay. Ich meine, der Wahrheitsbegriff, von dem du ja vorhin gesprochen hast, ist ja immer ein Wahrheitsbegriff bezüglich eines, naja, formalen Modells oder eben vielleicht auch nicht ganz so formalen Modells, auf jeden Fall ohne eines Modells zumindest. Aber. Und wenn man unterschiedliche Modelle hat, dann denke ich mal, kann man daraus auch unterschiedliche Wahrheitsbegriffe oder auch zu unterschiedlichen Wahrheiten bezüglich eines Sachverhaltes kommen. Ich denke mal, das ist das große Problem, mit dem wir uns im täglichen Umgang miteinander rumschlagen, dass wir nämlich unterschiedliche Modelle haben.
Gut, das ist richtig. Und ich denke schon, allein die Einsicht, dass man Modelle hat und Modelle benutzt, ist eine Einsicht, die manche Leute vielleicht noch nicht nachvollzogen haben. Und also das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man von Bewusstseinserweiterung sprechen kann, dass man versteht, wie Denkprozesse im Gehirn funktionieren und sich der Probleme bewusst ist und sich des Bewusstseins, das sagt ja schon das Wort, dieser Gegebenheiten benutzt, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das ist natürlich ein Prozess, der irgendwie nicht von heute auf morgen passiert und wo sicherlich gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht unbedingt eine Hilfe dabei ist. Aber die Antwort darauf, wie man jetzt sozusagen solche Erkenntnisse in die Gesellschaft und in die Gesellschaften trägt, um irgendwie den Weltfrieden zu verbessern und die Blümchenwiese im Internet wieder zu kriegen, das weiß ich einfach nicht.
Okay, ich hätte dann auch noch eine konkrete Frage. Eine hätte ich gerne von dir bekommen. Und zwar hast du ja Goethe angeführt und seinen Unentscheidbarkeitsbeweis, der im Wesentlichen aussagt, wieder in einem formalen Modell mehr oder minder gibt es Aussagen, die können nicht entschieden werden, sind nicht wahr oder sind nicht falsch oder sind zumindest in diesem formalen Modell nicht ableitbar. Nichtsdestotrotz gibt es ja durchaus Aussagen, auch bei Goethe, die eben ableitbar sind, als ableitbar als wahr und ableitbar als falsch. Jetzt ist ja die Frage, welche Konsequenz zieht man oder ziehst du aus diesem Beweis? Eine Konsequenz wäre ja zu sagen, okay, es gibt solche unentscheidbaren Sätze, Deshalb stelle ich in Zukunft alles potenziell mal in Frage. Aber nichtsdestotrotz, in der Real World sind ja eine ganze Menge von konkreten Fragen tatsächlich entscheidbar. Welche Konsequenzen ziehst du aus diesem Ergebnis?
Also ich
mathematisch denke, sehr interessant ist, in der Tat.
Ich denke, dass die rationale Modelle ziemlich gut funktionieren. Sie haben uns immerhin von den Bäumen in Afrika hier ins Trockene mit Computern gebracht. Und das ist eine nicht zu verkennende Leistung. Und es gibt eine ganze Menge Leute, gerade in der Esoterik-Szene, die sich des einen oder anderen, der einen oder anderen philosophischen Erkenntnis, vor allem der Wissenschaftsphilosophie, bewusst sind und plötzlich die gesamte Logik in Abrede stellen. Und das ist natürlich kompletter Unsinn, weil es ja nachweislich funktioniert. Und es ist halt nur so, dass es manchmal nicht funktioniert und man einfach ein Bewusstsein dafür braucht, wann es nicht funktioniert und mit den Problemen umgehen kann, um sich rechtzeitig aus dem Modell lösen zu können, wenn es notwendig wird. Also das ist der Schluss, den ich daraus ziehe.
Zwei aufeinander aufbauende Fragen. Dieser Child, der hat ja gesagt, dass es nicht möglich ist, für ein weniger komplexes Programm ein komplexeres Programm unter Bezug auf einen gewissen Parameter oder Aspekt zu optimieren? Oder hat er gesagt, die optimalste Form zu finden? Oder eleganteste, optimalste oder irgendein Parameter halt?
Ja, es geht schlicht nicht. Er hat nachgewiesen, dass ein kleineres Programm niemals ein größeres Programm in den optimalen Zustand bringen kann.
Optimaleren oder optimalen?
Optimalen. Na, da gibt es keine Abstufung, ist es optimal oder nicht optimal, aber halt in den besten Zustand, in die kleinste mögliche Größe, den kleinsten Ausdruck, der äquivalent ist, nach Bytes. Also ein völlig nachvollziehbares Kriterium.
Das heißt, er hat Komplexität nach Bytes gemessen?
Ja.
Okay,
danke. Größe von Programmen quasi.
Okay, ich wollte nur wissen, wie er Komplexität betitelt.
Ja, wenn jedes logische System irgendwo Lücken hat, was ist denn mit der Mathematik, die an der Universität gelehrt wird? Gibt es da sowas wie die am wenigsten lückenhaften Systeme? Oder?
Nee, das gibt es genau nicht. Also es ist eine Eigenschaft jedes mathematischen Systems, solche Lücken zu haben. Und die interessante Frage ist nicht, gibt es ein mathematisches System, das keine Lücken hat oder nicht, sondern die interessante Frage ist, ist dieses mathematische System geeignet, mir meine Probleme des Alltags zu lösen? Also das mit einem Apfel noch ein Apfel gleich zwei Äpfel hilft definitiv weiter beim Frühstück zubereiten. Und während das mit der Mengenlehre schon ein bisschen abstrakter ist. Und gerade die Hochschulmathematik ist ja sehr ergebnisorientiert heutzutage. Das heißt, man lernt jede Menge Differential- und Integralrechnung, wenn man Ingenieur wird, und man lernt so ein bisschen Logik, Aussagentheorie und Zahlentheorie, wenn man Informatiker wird, und so weiter und so fort. Und die Mathematik passt sich auch den Themengebieten an. Also die Vorstellung, von der man sich zwangsläufig verabschieden muss, ist, dass man das triviale Funktionsprinzip des Universums herausfinden kann, mit dem man alles erklären kann. Also E gleich mc Quadrat ist eine beeindruckende Gleichung, aber sie erklärt nicht das Phänomen Verliebtsein. Und wenn man trotzdem in irgendeinem Fachgebiet die Logik und die Mathematik benutzen kann, dann sollte man das tun. Dann sollte man einfach wählen, was ist am besten geeignet, um das Problem zu lösen. Und ich empfehle Lisp und Lisp-ähnliche Sprachen, weil sie im Grunde genommen äquivalent zu allem anderen sind, aber sehr, sehr elegant Selbstbezüglichkeit ausdrücken können und deshalb sehr, sehr leicht geeignet sind, erweitert zu werden.
Hallo, was gibt es für Quellen im Netz und in welchem Netz hat der Zuhörer da ganz vorne dich erwischt und wo kann man mal im Netz irgendwie schlauer machen und diskutieren?
Bei Google nach Chaitin suchen, Chaitin, und sich dann von da aus lustig weiterklicken. Chaitin, genau. Greg arbeitet beim Watson Research Labor bei IBM.
Cool, okay. Ich wollte noch sagen, dass zu solchen Themen wie Selbstbezüglichkeit ein sehr interessantes Buch gibt, und zwar Dödel Ascherbach von Hofstadter war es, glaube ich, falls es noch nicht erwähnt worden ist. Es ist ein sehr nettes Buch und lesenswert.
Ja, ist sehr, sehr lustig, ist nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Was Scheitern angeht, ist vor allen Dingen, also man braucht auch länger, um zu verstehen, worum es geht. Und die Bücher von Scheitern haben den Vorteil, wer programmieren kann. Ganz nur Weise sind da als Lisp-Code drin, es sind jeweils so 15 Zeilen. Das heißt, wenn man bereit ist, sich mal eben 3 Stunden in seinen Lisp-Dialekt einzuarbeiten, dann kann man diese Beweise halt einfach lesen und intuitiv begreifen und auch verstehen, was da passiert und dass das richtig ist. Und also intuitiv die Richtigkeit eines Beweises zu spüren, ist immer noch was anderes, als ihn Schritt für Schritt nachvollzogen zu haben. Ich denke, das ist sehr entscheidend. Aber trotzdem kein schlechtes Buch. Dann erkläre ich die Veranstaltung hiermit für aufgelöst.